75 Jahre NATO, wie steht es um die transatlantischen Beziehungen? Seit der Gründung 1949 hat der Nordatlantikpakt sich immer wieder an die Veränderungen seines sicherheitspolitischen Umfelds angepasst. Jetzt ist die NATO genau wieder dort, wo sie mal begonnen hat, bei der Bündnisverteidigung gegen die Bedrohung durch Russland. Doch die Allianz muss sich auch gegen Gefahren von innen wappnen. Vom wichtigsten Verbündeten vielleicht. Sollte Donald Trump im Herbst das Comeback gelingen, könnte das transatlantische Verhältnis nicht nur militärisch schweren Schaden nehmen. Darüber will ich sprechen mit Michael Link. Der FDP-Politiker ist Koordinator der Bundesregierung für die transatlantische Zusammenarbeit. Guten Tag, Herr Link.
Ich grüße Sie. Guten Tag.
Mattei fragt. Ein Podcast mit Sabina Mattei.
Herr Link, als Transatlantik-Koordinator bereisen Sie die USA oft und intensiv. Gerade waren Sie in den Bundesstaaten Tennessee, Nevada, Arizona. Interessiert man sich da eigentlich, also weit draußen, weit weg von der Hauptstadt Washington D.C. überhaupt für Europa, speziell für Deutschland?
Die große Überraschung ist ja, und zwar oft mehr als an den total überbesuchten Ost- und Westküsten. Insbesondere Tennessee ist so ein Fall. Die deutsche Wirtschaft ist in Tennessee extrem stark vertreten, die deutsche Politik so gut wie gar nicht. Und das ist für mich der Grund, weshalb ich dorthin fahre und nicht an die überbesuchten anderen Orte, so schön und wichtig sie sind, wie New York und natürlich Boston oder San Francisco oder Los Angeles, sondern ich lege ganz bewusst einen Schwerpunkt auf Kontaktaufbau und Kontaktverstärkung dort, wo es enge gemeinsame Wirtschaftsbeziehungen gibt oder auch enge akademische Beziehungen. Tennessee ist wirklich so ein Fall, speziell der Osten des Staates Chattanooga, wo ein ganzer deutscher Cluster ist, der sich rund um Volkswagen dort herum entwickelt hat.
Also der Isolationismus, den wir jetzt schon in der Sicherheitspolitik heraufzuziehen glauben, mit einem Präsidentschaftskandidaten Trump, von dem ist dort nichts zu merken?
Von dem ist dort in der Tat nichts zu merken, denn für die Beziehungen, wie sie in der Breite zwischen uns bestehen, sind die Wirtschaftsbeziehungen absolut zentral wichtig. Und die sind eben ganz, ganz stark dezentralisiert. Sie sind auf der Bundesstaatenebene hochentwickelt, im Westen. Also Nevada und Arizona ist durchaus noch Luft nach oben, aber gerade im gesamten Osten, nehmen Sie die Carolinas, nehmen Sie Georgia, nehmen Sie Tennessee, Alabama, Mississippi, Texas, da sind die deutsche Wirtschaft, auch Virginia, stärkstens vertreten, auch im Mittleren Westen. Und das ist ein Anknüpfungspunkt, denn neben der politischen Schiene über die Hauptstädte, Weißes Haus, neben der militärischen Schiene, NATO und die möglichen Folgen einer zweiten Amtszeit Trumps oder eben auch nicht, ist die wirtschaftliche Zusammenarbeit eine Konstante, die wir mehr in den Vordergrund rücken müssen, wenn wir die Beziehung wetterfest machen wollen.
Das sind nun, ich glaube, von zweien dieser drei Bundesstaaten, die Sie genannt haben, werden zwei republikanisch regiert. Wie stehen die denn zu diesem Kandidaten, der sehr wahrscheinlich gekürt wird für die Republikaner, nämlich Donald Trump?
Ich glaube, was wir von Europa aus verstehen müssen, ist, dass die Politik in den USA natürlich, was das große Rennen um das Weiße Haus angeht, natürlich extrem polarisiert ist. Das ist der Teil, der bei uns ankommt über die Medien und auch ankommt, wenn wir zum Beispiel so etwas wie CNN schauen oder wenn wir ABC schauen oder diese großen landesweiten Networks in den USA. Was bei uns weniger ankommt, ist, dass auf Bundesstaatenebene, nehmen wir zum Beispiel mal tatsächlich Arizona, wo ich zwei Tage eben in der Woche vor Ostern war, dass in dort vor Ort, wo es eine demokratische Gouverneurin gibt und einen mehrheitlich republikanischen Senat und Repräsentantenhaus auf Staatsebene, dass dort natürlich eine ganz andere Kultur der Zusammenarbeit und Möglichkeiten der Zusammenarbeit da sind. Das heißt, harte Auseinandersetzungen, sehr harte, bei allem, was Richtung Washington gewählt wird. Senatssitz, der ist umstritten. Carrie Lake wird da kandidieren, die bekannte, berühmte Trump-Anhängerin. Und natürlich sehr hart der Kampf um das Präsidentenamt, um die Mehrheit in Arizona für das Präsidentenamt. Aber getrennt davon gibt es auf der eigentlichen Bundesstaatenebene eben doch einen realistischen Grad an Zusammenarbeit zwischen beiden Seiten. Und der orientiert sich hauptsächlich an den Interessen des einzelnen Bundesstaates. Und das ist spannend, das muss man verstehen, denn die Gouverneure und die Bundesstaaten sind ein Faktor, den wir in der amerikanischen Politik, den wir oft unterschätzen.
Aber dennoch, gucken wir auf diese außenpolitische Ebene, diese transatlantische Schiene, die NATO, deren 75. Jubiläum jetzt ja auch Anlass für unser Gespräch ist. Was hält man denn, sagen wir mal, in Nashville oder in Phoenix davon?
Erstaunlich gut informiert sind die Leute. Man denkt ja oft, das ist weit weg und es ist für die Leute nicht wirklich interessant. Aber die Frage, die Art und Weise, wie sich die USA international engagieren, ob das nun Israel ist oder Ukraine, hat schon Spuren hinterlassen vor Ort. Es wird darüber diskutiert. Und auch viele Republikaner, mit denen ich dort gesprochen habe, haben gesagt, naja, wir dürfen die Ukraine nicht hängen lassen. Also nach außen hin unterstützt man natürlich Trump. Aber sowohl bei Handel als auch bei Ukraine hört man durchaus differenzierte Töne. Im Endeffekt allerdings ist vor allem eins sehr wichtig. Und da sind auch wieder die Bundesstaaten eben ein wichtiger Faktor. Man möchte ein verlässlicher Partner sein. Man erwartet von uns, dass wir mehr tun. Das höre ich überall, auch in den Bundesstaaten, ob West oder Ost. Aber man möchte selbst auch ein verlässlicher Partner sein. Und deshalb ist unglaublich wichtig, dass wir mit den 2% in der NATO deutlich und absolut sicher vorangehen, dabei auch bleiben und da ohne jegliche Tricks das in Zukunft einhalten. Denn damit werden wir auf die amerikanische Debatte mit Sicherheit Eindruck machen.
Was die Europäer und auch die Deutschen tun können, um das transatlantische Verhältnis möglichst aufrechtzuerhalten, darüber möchte ich gleich noch mit Ihnen sprechen. Aber jetzt noch mal zu Donald Trump beziehungsweise zur Ukraine. Im Repräsentantenhaus in Washington D.C., da steckt die amerikanische Waffenhilfe für die Ukraine fest. Ist das schon ein Vorgeschmack auf Trump?
Was wir erleben, ist ein Vorgeschmack darauf, was Trump so bedeuten würde. Schon jetzt ist er in der Lage, von außen, obwohl noch gar nicht wiedergewählt oder nicht wiedergewählt, ist er in der Lage, insbesondere im Senat, von außen Mehrheiten komplett zu dominieren. Im Repräsentantenhaus ist es etwas schwieriger, weil die Demokraten könnten mit einem ganz einfachen Geschäftsordnungsschachzug könnten jetzt dafür sorgen, dass viele Demokraten und einige wenige Republikaner gemeinsam das berühmte Supplemental, also das Finanzpaket für die Ukraine, jetzt durchkriegen. Im Senat ist es schwieriger, denn dort braucht man für vieles eine 60% Mehrheit, um den Filibuster zu brechen, erst recht. Und dazu reichen eben die Demokraten leider nicht und einige wenige Republikaner auch nicht. Denn die Mehrheit der Republikaner im Senat hat Trump mittlerweile fest im Griff. Selbst wenn sie nicht so denken wie er, sie sorgen sich alle vor der extrem mobilisierten, aggressiven und erhitzten Basis der MAGA Republicans, also der Trump-Anhänger, die erkennbar zurzeit die Basis und das politische Geschehen an der republikanischen Basis bestimmen.
Und denen ja offensichtlich auch schmeckt, dass Trump die Beistandspflicht der NATO in Zweifel gezogen hat. Nehmen Sie das ernst?
Müssen wir sehr ernst nehmen, denn Trump, ob er nun rausgehen würde in der NATO oder ob er drin bliebe, Trump wird erkennbar versuchen, mit dem immer wieder Vorantreiben von Forderungen die Europäer zu verunsichern. Und es wird für ihn auch in seinem Stil auch nie ein Genug geben. Das heißt, das Hauptproblem bei ihm ist aus meiner Sicht gar nicht, dass er aus der NATO austreten würde, sondern dass er drin bleibt und dann innerhalb der NATO ein unzuverlässiger oder unsicherer Kantonist sein könnte. Wir wissen einfach nicht, wie er reagiert, denn Unberechenbarkeit und letzten Endes Unvorhersagbarkeit ist eines seiner Markenzeichen. Auch das verstehen wir in Europa zu wenig. Und genau das schätzen seine Anhänger. Seine Anhänger schätzen an ihm, dass er gegen das Establishment kämpft, dass er sozusagen dagegen ist. Und das trauen sie ihm zu, dass er das eben national und international auch durchsetzt.
Dieses Erratische, das haben wir schon in der ersten Amtszeit von Trump seit 2017 immer wieder erlebt. Trotzdem gab es ja doch immer Leute in seinem Umfeld, die gewisse Vorstellungen von Politik oder von den politischen Leitlinien hatten. Kann man denn irgendwo sehen, welche Vorstellungen von der Gestaltung der transatlantischen Beziehungen es in Trumps Umgebung gibt?
Also wir lesen natürlich und sind auch in Kontakt mit verschiedenen Thinktanks aus seinem Umfeld. Da gibt es das America First Policy Institute, es gibt das Center for the New America, es gibt die Heritage Foundation und einige andere mehr. Die haben sehr interessante Papiere veröffentlicht und die bereiten sich auch durchaus in einem Wettbewerb unter den dreien darauf vor, möglichst viel Einfluss zu haben. Und die bereiten auch einen riesigen Pool von Experten vor, der in der Tat bereit stünde für eine zweite Amtszeit. Man darf nicht denken, Trump, dass das ein Solitär sei, sondern in seinem Umfeld sind natürlich verschiedene sehr, sehr konservative oder teilweise aus unserer Sicht durchaus auch in ihren Gedankengängen auch durchaus auch reaktionäre Thinktanks aktiv. Manche klassische Konservative, manche aber eben auch sehr aggressiv. Da ist die Bandbreite groß. Da haben sie die einen, die sagen ganz transaktional, die sagen, wir als USA sind der entscheidende Anbieter von Sicherheit, dafür sollen die anderen bezahlen. Es gibt andere, eher Konservative, die sagen, nein, die NATO ist keine Sicherheitsagentur, die man sich mietet, sondern es ist ein politisch-militärisches Bündnis, das wir nicht riskieren sollten. Innerhalb dieser Bandbreite ist alles möglich und vorherzusagen, was Trump dann genau macht, ist quasi unmöglich. Aber genau darauf müssen wir uns einstellen, auf eine große Bandbreite. Deshalb ist es so wahnsinnig wichtig, dass wir vor allem eins tun, uns engstens vernetzen innerhalb als europäischer Pfeiler der NATO, als engstens vernetzen auch mit den Kanadiern, engstens vernetzen und verstehen, dass wir, wie Alexander Stubb sagte, der neu gewählte finnische Präsident, dass wir lernen müssen, auch selbst als Europäer in der NATO Sicherheitsanbieter zu sein und nicht nur Sicherheitskonsument.
Sie haben gesagt, Sie glauben nicht unbedingt, dass Trump die USA aus der NATO austreten lassen würde, sondern dass er die NATO aushöhlen würde. Und innerhalb des Bündnisses ist jetzt ja offenbar auch die Rede davon, dass man das Bündnis Trump-fest, Trump-proof machen müsse, es also so aufstellen müsse, dass Trump es nicht zerstören kann. Geht das überhaupt?
Ich denke, wenn wir uns einig sind, dass wir an den Methoden arbeiten müssen, weil die Inhalte können wir nicht genau vorhersagen, wie sich verhält. Aber wir müssen deshalb umso mehr an den Methoden arbeiten. Es muss also wirklich verlässliche Achsen geben, verlässliche sozusagen Reaktionsachsen geben zwischen den Staaten des Weimarer Dreiecks, London, Kanada, also Ottawa, dann natürlich aber auch ganz wichtig Italien, Spanien. Das ist wichtig, dass wir da sehr, sehr schnell reagieren können. Und wenn wir gut sind, können wir sogar aus dieser Situation einen Plus schlagen, indem wir den europäischen Pfeiler der NATO endlich so stärken, dass tatsächlich dieses Ungleichgewicht, wo die USA in der Tat, und deshalb haben wir ja schon vor Trump den 2%-Beschluss damals gefasst, das ist ja nicht seine Erfindung, dass die in der NATO tatsächlich dieses Ungleichgewicht, wo die USA unverhältnismäßig viel alleine leistet, dass wir das überwinden können. Klar ist, die NATO wird die nächsten 75 Jahre, salopp gesagt, nur dann überleben, wenn sie tatsächlich auch von allen gleichermaßen getragen wird und nicht nur einige wenige sehr viel bezahlen und sich sehr engagieren und andere Sicherheitsnehmer sind. Das ist, insgesamt geht es darum, dass sich alle als Sicherheitsanbieter verstehen und dass wir wieder das politisch-militärische Bündnis in den Mittelpunkt rücken und nicht nur nach Heller und Pfennig schauen.
Dass das nötig ist, das ist den europäischen NATO-Partnern ja schon seit langem klar. Und trotzdem haben sich Europa und hat sich Deutschland nach wie vor auf das Beistandsversprechen der USA verlassen. Auch, vielleicht muss man sogar sagen, trotz des Trump-Schocks 2017 bis 2020. Also wir könnten ja aus eigener Kraft für unsere Sicherheit immer noch nicht garantieren, obwohl wir das Geld haben, obwohl wir die Technologie haben. Woran mangelt es uns denn wirklich in Europa? Vielleicht an Mut?
Gut, vieles muss natürlich von der Zeit her, vom Faktor Zeit her auch nachgeholt werden. Das, was wir jetzt machen mit den 2%, füllt bei weitem noch nicht die Lücken, die wir haben. Weder bei der Munition, noch bei den Kampfpanzern, noch bei den Flugzeugen, noch bei, geschweige denn bei der Marine. Also da ist auf der Zeitebene ein großer Nachholbedarf noch da. Aber genau deshalb ist es auch so wichtig, dass wir eben nicht jede Nation vor sich hin arbeitet, unkoordiniert. Deshalb ist der Faktor Koordination so wichtig. Beispiel, wenn die deutsch-französische Brigade tatsächlich auch mal gemeinsam in den Einsatz gehen könnte. Wenn wir mehr gemischt nationale Kommandostrukturen haben könnten. So wie es beispielsweise die Niederlande und Deutschland bei den Panzertruppen bereits macht. In vielen, ganz vielen dieser Dinge könnte man noch sehr, sehr, sehr viel enger zusammenarbeiten. Das ist das Gebot der Stunde. Und da kann ja durchaus jemand, was wir uns nicht wünschen, wie unser engster Verbündeter, der vielleicht selbst nicht mehr sich so engagiert, dazu führen, dass endlich mal Blockaden gelöst werden und wir im europäischen Bereich enger zusammenarbeiten. So wie es zum Beispiel Deutschland mit der Litauen-Brigade jetzt macht.
Dieses Trump-Proof, Trump-Festmachen, das ist ja so ein Begriff, der dem NATO-Generalsekretär Stoltenberg zugeschrieben wird. Der hat gerade bei der Tagung der Außenminister ein 100-Milliarden-Paket für die Ukraine vorgeschlagen und die Koordinierung der Waffenhilfe durch die Europäer vorgeschlagen. Das wäre ja eine engere Zusammenarbeit, die dann auch auf Eigenständigkeit setzt. Reicht sowas, um die Hilfe für die Ukraine zu sichern? Ist das auch auf sicherem Grund gebaut, gerade was die Europäer angeht?
Also da dürfen wir nicht zu selbst überschätzen, denn wir brauchen für die Unterstützung der Ukraine brauchen wir definitiv auch weiterhin die USA, und zwar in starker Form. Die Herausforderung, der wir gegenüberstehen momentan, die Herausforderung für den Frieden, die Putin darstellt, ist so groß durch seine fast unerschöpflichen Nachschubwege aus Nordkorea, Iran, China und auch seine eigenen Fabriken, die Nachschübe leider auch, muss man sagen, eben an Soldatinnen und Soldaten, die er einsetzen kann, sind so unerschöpflich momentan, dass wir es ohne massive weitere finanzielle Unterstützung der USA realistischerweise nicht schaffen, tatsächlich die Ukraine in die Lage zu versetzen, militärisch Putin zu beweisen, dass er das nicht gewinnen kann. Und darum geht's. Es geht darum, die Ukraine so stark zu machen militärisch, dass Putin und die Seinen verstehen, dass sie das militärisch nicht gewinnen können. Nur dann kann Bewegung kommen für Verhandlungen. Aber dazu brauchen wir auch die USA. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir jetzt vor der Wahl, vergessen wir nicht, wenn Trump wieder gewählt würde, was wirklich völlig offen ist, wäre seine Amtseinführung erst am 20. Januar nächsten Jahres. Das heißt, es ist noch sehr, sehr viel Zeit. Und ich mache mir vor allem eben Sorgen, dass bis dahin gefährliche Fakten geschaffen werden könnten in der Ukraine. Deshalb bei allem Reden über Trump 2.0 gehandelt werden muss jetzt.
Was hält man denn in den USA von der deutschen sicherheitspolitischen Zeitenwende, die ja dem russischen Überfall auf die Ukraine geschuldet war?
Man schaut sehr genau, ob wir die 2% einhalten. Verschiedentlich wird ja jetzt schon über 2,5% oder 3% geredet. Wir werden unglaublich viel Glaubwürdigkeit gewinnen, wenn wir das durchhalten. Wir werden aber auch genauso sehr viel Glaubwürdigkeit verlieren, wenn wir es nicht durchhalten mit den 2%. Das hat in der amerikanischen Debatte, wird das sehr, sehr genau beobachtet. Und das ist auch ein Gradmesser, wie sich selbst die USA dann hinterher, oder eine Benchmark, wie sich die USA dann selbst wiederum bei anderen Dingen verhalten. Also Zeitenwende wird sehr, sehr genau beobachtet, ob wir das durchhalten und ob wir es auch in andere Bereiche fortsetzen. Zum Beispiel sind wir in der Lage, eine moderne Rüstungsproduktion zu machen. Nicht, weil wir Militär lieben und Rüstung lieben, sondern weil es schlicht und einfach das notwendige Korrelat ist zu dem, was wir in der Verteidigung machen müssen. Wir brauchen die nötige Ausrüstung und wir müssen auch in der Lage sein, sie zu exportieren, wiederum an unsere Verbündeten.
Nimmt man in den USA eigentlich auch zur Kenntnis, dass der Kanzler der Ukraine keine Marschflugkörper vom Typ Taurus abgeben will und dass in der SPD, seiner Partei, jetzt schon wieder von einem Einfrieren des Krieges die Rede ist?
Das ist ein Punkt, der wirklich schmerzt. Die Kollegen der SPD, und ich sage das mit vollem Respekt für deren Argumentation, glaube ich, unterschätzen hier völlig, dass das Weiße Haus natürlich nicht offen sagt, dass sie das nicht verstehen, aber ob sie mit Demokraten reden oder Republikanern gleichermaßen, ob sie mit Senatoren oder im Repräsentantenhaus sprechen, ob sie mit Diplomatinnen und Diplomaten sprechen der USA, in Brüssel, bei der NATO, im State Department, mindestens hinter vorgehaltener Hand, im Kongress aber ganz offen, wird klares und deutliches Unverständnis über die deutsche Position geäußert. Dass wir Taurus nicht liefern, obwohl wir es könnten, obwohl es mit entsprechendem Aufwand, ja, es ist aufwendig, sicher machbar wäre, ohne Beteiligung deutscher Soldaten. Dass wir diesen Weg nicht gehen, wird deutlich kritisiert, manchmal bei Abgeordneten offen, manchmal bei Diplomaten und Beamten eher hinter vorgehaltener Hand. Aber das ist ganz eindeutig ein Punkt. Und ich füge hinzu, es wird auch selbstkritisch eben diskutiert, dass die USA zurzeit selbst zu langsam sind und auch selbst zu wenig liefern. Denn diese Debatte wird ja auch in den USA geführt. Also man weiß schon, dass es nicht nur ein deutsches Problem ist, sondern wenn wir der Ukraine immer nur so viel helfen, dass sie sich gerade über Wasser halten kann, dann werden wir den Unterschied im Kriegsverlauf zugunsten der Ukraine nicht machen. Und vergessen wir nicht, es ist ein Überlebenskampf. Es ist nicht nur einfach ein kleiner Konflikt, sondern es ist ein Überlebenskampf für die Ukraine, wo jetzt, wo wir hier sprechen, Zeit verloren wird. Und zwar entscheidende Zeit.
Herr Link, schauen wir noch mal ins Innere der USA. Sie haben vorhin dargestellt, dass die Unberechenbarkeit von Donald Trump genau das ist, was seinen Anhängern so sehr gefällt. Warum ist es eigentlich Joe Biden in diesen 4 Jahren nicht gelungen, die Amerikaner gegen Trump zu impfen?
Biden hat, wenn man seine Bilanz anschaut, gesetzgeberisch und von dem, was er erreicht hat, routiniert, respektabel und durchaus auch erfolgreich regiert. Aber er hat kein Projekt, mit dem er verbunden wäre, wie zum Beispiel Clinton oder Obama. Es reicht einfach in den Augen vieler Amerikaner nicht, dass er sozusagen der Anti-Trump ist, der Gegen-Trump. Es fehlt ein bisschen, und das sage ich gar nicht wertend, sondern eher so ein bisschen als mein persönlichen Eindruck aus vielen Gesprächen, es fehlt so der letzte Schwung, wo sich die Leute sagen, naja, wieso, was spricht eigentlich jetzt wirklich für Biden? Ja, er ist bekannt, er genießt Vertrauen, weil man ihn seit über 40 Jahren in der Politik kennt. Aber ich glaube, es ist in einem so extremen Wahlkampf, wo die eine Seite, nämlich Trump, so wahnsinnig polarisiert und mit seinem, nennen wir es durchaus auch Charisma, denn er hat für seine Anhänger Charisma, so dermaßen auch mobilisiert. In so einer Situation reicht es halt vielleicht nicht, dass man einfach nur gegen Trump ist. Und das ist, glaube ich, ein bisschen die Krux. Das demokratische Lager muss dringend eine Botschaft finden, die über das nur Anti-Trump hinausgeht. Das könnte das Thema reproduktive Medizin, also Abtreibungsthema sein. Es könnte gerade eben das Thema Mobilisierung von Frauen sein, könnte auch Mobilisierung für andere Minderheiten sein, aber vielleicht auch nicht, denn die arabischstämmigen Minderheiten gerade verliert gerade Biden durch den Gaza-Konflikt. Also eine ganz schwierige Wahl, wo Biden trotz einer eigentlich gesetzgeberisch guten Bilanz wirkliche Motivations- und Mobilisierungsprobleme hat. Aber wie gesagt, es ist jetzt gerade Anfang April, während wir hier sprechen, und es kann bis November noch viel geschehen.
Es kann noch viel geschehen. Ein Sieg Donald Trumps oder Joe Bidens ist keineswegs ausgemacht. Aber sollte Biden im Amt bestätigt werden, kann Europa dann aufatmen und sich zurücklehnen, weitermachen wie bisher?
Aufatmen natürlich allein schon deshalb nicht, weil die USA auch unter Biden ganz, ganz eindeutig ihre Aufmerksamkeit immer mehr Richtung in den pazifischen Raum lenken werden. Auch die Demokraten erwarten von uns ganz eindeutig, dass wir unsere Sicherheit auf unserem Kontinent mehr in die eigene Hand nehmen. Nicht im Sinne einer Autonomie, einer Abkopplung von der NATO, sondern im Sinne einer Stärkung des europäischen Pfeilers der NATO. Denn auch die Demokraten werden ganz eindeutig sehr, sehr viel mehr Ressourcen in Richtung China lenken müssen. Das andere große Thema, das ganz große Thema, und ich weiß, das ist ein Thema, was viele ganz gerne lange Zeit nicht gehört haben, ist das Thema Handelsabkommen. Das Thema Freihandelsabkommen wird unglaublich wichtig werden in einer zweiten Amtszeit Biden. Machen wir ein Gedankenexperiment. Hätten wir bereits ein Handelsabkommen mit den USA, hätte TTIP geklappt, dann könnte Trump, anders als er es plant, nicht seine 10%igen Strafzölle einführen gegen alle Produkte aus der EU, denn das will er. Aber in Abwesenheit dieses Abkommens kann er leider ohne den Kongress durch präsidiale Order solche Strafzölle verhängen. Und das ist eine große Gefahr für unsere Wirtschaft. Das ist eine große Gefahr für uns als Exportnation. Und das ist, zeigt, wir müssen dringend in der zweiten Amtszeit Biden dringend dran an das Thema Handelsabkommen.
Vielen Dank, Herr Link. Die transatlantischen Beziehungen zum 75. Bestehen der NATO, das war Thema im Gespräch mit dem Transatlantik-Koordinator der Bundesregierung, Michael Georg Link. Am Mikrofon verabschiedet sich Sabina Mattei.
Mattei fragt ist ein Podcast von RBB 24. Alle Folgen gibt's in der ARD Audiothek und unter rbb24-inforadio.de/podcasts.